Der glykämische Index. Wenn Sie sich ein Blutzuckermessgerät zulegen, können Sie am eigenen Leib nachvollziehen, wie stark verschiedene Speisen Ihren Blutzuckerspiegel steigen lassen. Das Ergebnis wird Sie überraschen. Manche Lebensmittel, die wir für äußerst gesunde Grundnahrungsmittel halten, überfluten unser Blut dermaßen mit dem Einfachzucker Glucose, dass wir genauso gut gleich hochkonzentrierte Glucose trinken könnten. Das bedeutendste Beispiel hierfür sind Kartoffeln. Man spricht in diesem Zusammenhang vom glykämischen Index oder GI. Als Ausgangspunkt für die Ermittlung des GI eines Lebensmittels testet man zunächst, was mit unserem Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr einer festgelegten Menge reiner Glucose passiert. Da unser Blutzucker ja aus Glucose besteht, lässt sich auf diese Weise ein solider Orientierungswert bestimmen. Nehmen wir an, Sie trinken ein Glas Wasser, in dem 50 Gramm Glucose aufgelöst wurden. Wenn Sie jetzt Ihren Blutzuckerspiegel messen, können Sie beobachten, wie er in der nächsten halben Stunde kräftig ansteigt. Er erreicht dann seinen Höhepunkt und rauscht anschließend, unter dem Einfluss von Insulin, wieder hinunter. Die entsprechende Kurve sehen Sie in der beigefügten Abbildung. Nun kann man die Größe der Fläche unter dieser Kurve bestimmen, was uns etwas sagt über den Blutzuckeranstieg in dem Zeitraum nach dem Glukoseverzehr. Üblicherweise legt man diesen Zeitraum auf 2 Stunden nach dem Konsum fest. Je größer die Fläche, desto größer der durchschnittliche Blutzuckeranstieg. Da die 50 Gramm Glucose unser Referenzwert sind, setzen wir diese Flächengröße mit 100% gleich. Der GI von purer Glucose ist somit definitionsgemäß 100. Alle anderen Nahrungsmittel mit ausreichend Kohlenhydraten sorgen ebenfalls für ihre ganz eigenen Blutzuckerkurven. Vergleicht man ihre jeweilige Flächengröße unter der Kurve mit der von Glucose, ergibt dies den GI des jeweiligen Nahrungsmittels. Bei Kartoffeln zum Beispiel beträgt die Flächengröße 85% jener von Glucose. Der GI von Kartoffeln ist also 85. Wichtig: Hierbei, wie bei allen GI-Angaben, handelt es sich um Durchschnittswerte, gemittelt meist über rund 10 Testpersonen. Auch in diesem Fall zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den Menschen, was einmal mehr dafür spricht, dass es so etwas wie die optimale Ernährungsweise für alle schlicht nicht gibt. Statt also dogmatisch an die Sache heranzugehen, ist es vernünftiger, mit verschiedenen Diäten zu experimentieren und sich selbst dabei genau zu beobachten. Der GI von Kartoffeln ist also, wie gesagt, 85. Mit anderen Worten, 50 Gramm Kohlenhydrate in Form von Bratkartoffeln bewirken einen Blutzuckeranstieg, der fast so drastisch wie bei reiner Glucose ausfällt. Der glykämische Index von Kartoffeln ist bei den meisten von uns ungewöhnlich hoch, was nicht gerade für die Kartoffel als Grundnahrungsmittel spricht. Im Laufe der letzten Jahre wurden die Blutzuckerkurven von weit mehr als 1000 Nahrungsmitteln und Speisen bestimmt. Vergleicht man diese Kurven, fällt auf, dass Kartoffeln nicht nur beim GI herausragen. Kartoffeln gehören darüber hinaus zu den wenigen Nahrungsmitteln, die bei vielen von uns offenbar eine solche Insulinantwort provozieren, dass es 2 Stunden nach dem Verzehr zu einer regelrechten Unterzuckerung kommt. Ein Phänomen, das man ansonsten vor allem von stark zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Softdrinks und Fruchtsäften kennt. Die Folge ist ein akuter Heißhunger, insbesondere auf schnelle Kohlenhydrate, da unser Körper den Blutzuckerspiegel möglichst schnell wieder in den grünen Bereich zurückführen will. All dies könnte erklären, weshalb die Kartoffel als Dickmacher gilt. Eine Einschätzung, die mehr als ein bloßer Mythos zu sein scheint. Jedenfalls wird sie von großen Beobachtungsstudien, unter anderem der Harvard University, bestätigt. In einer neuen Harvard-Studie stellte sich sogar heraus, dass fleißiger Kartoffelkonsum, vermutlich aufgrund des hohen GI, mit einem leicht erhöhten Diabetesrisiko einhergeht. Wer dagegen 3 Kartoffelportionen pro Woche gegen die gleiche Menge an Vollkornprodukten austauscht, senkt sein Diabetesrisiko. Berücksichtigt man die Gesamtkenntnislage, sehe ich die Kartoffeln nicht ganz so kritisch, obwohl ich selbst kein Kartoffelfan mehr bin und kaum noch welche esse. Tipp: Wenn Sie Kartoffeln lieben, wählen Sie am besten die festkochenden, die den Blutzuckerspiegel nicht ganz so rasant steigen lassen. Auch einige Stunden Abkühlen nach dem Kochen wirken sich günstig aus. Dabei entsteht eine Form von resistenter Stärke, die sich von unserem Körper nicht mehr verdauen lässt, dafür aber wiederum zum Futter für unsere Darmbakterien wird. Weißer Reis ist ein vergleichbarer Fall. Reis schneidet hinsichtlich des GI ebenfalls ziemlich enttäuschend ab. Genau wie bei der Kartoffel wird auch der hohe Konsum von weißem Reis sowohl mit Übergewicht als auch einem erhöhten Diabetesrisiko in Verbindung gebracht. Allerdings sind manche Sorten schlimmer als andere. Der GI von Jasminreis beispielsweise ist so astronomisch hoch, 109, dass er sogar noch den von reiner Glucose übertrifft. Die spekulative Erklärung dafür: Eine konzentrierte Glucoselösung legt im Magen einen kurzen Zwischenstopp ein, was die Verdauung eine Spur verlangsamt, während Jasminreis durch den Magen hindurch rauscht und mit fast unübertreffbarem Tempo verdaut wird. Basmati-Reis ist, wie erwähnt, günstiger. Basmati hat einen GI im Mittelbereich, was an einer etwas anderen Stärkezusammensetzung liegt. Ich persönlich esse Reis nur bei Sushi und auch dann in geringen Dosen. Sushi hat den Vorteil, dass die Algenblätter, Nori, der Fisch und der Reis Essig den Gesamt-GI auf einen Wert von unter 50 senken. Jede Form von Säure verzögert die Magen- und Darmentleerung, was den GI senkt. Das gilt für Essig ebenso wie für Zitronensaft und sorgt auch für den recht niedrigen GI von Sauerteigbrot. Ich meide Reis in größeren Mengen auch aufgrund des darin angesammelten Arsens. Reis ist eine Pflanze, die krebserregendes Arsen mit der Effizienz eines Schwamms aus Wasser und Boden aufsaugt. Die Pflanze ist darin so talentiert, dass man mit ihrer Hilfe einen verseuchten Boden nachgerade entgiften kann. Das Gift steckt dann allerdings im Reiskorn. Tatsächlich enthält Reis oft hohe Mengen Arsen, auch Wildreis und gerade brauner Reis. Weißer Basmati enthält etwas weniger. Dies ist kein Angstmacher-Mythos, sondern klar belegt. Meines Erachtens sollte Reis somit ebenfalls nicht als Grundnahrungsmittel eingestuft, sondern als gelegentliche Beilage genossen werden. Vor allem Schwangere und kleine Kinder sollten keine Unmengen von Reis verschlingen. Reiswaffeln, Reisflocken und andere Reissnacks sind häufig besonders stark mit Arsen belastet. Bitte nicht essen. Vorsicht auch mit Reisbrei für kleine Kinder. Für Säuglinge ist zudem Reismilch überhaupt nicht geeignet. Die Kochmethode macht einen Unterschied. Ich habe Reis lange Zeit denkbar ungünstig zubereitet. Ich habe ihn ungewaschen, mit ungefähr doppelt so viel Wasser in einem Topf köcheln lassen, bis das Wasser verkocht war. Auf diese Weise bleibt das gesamte Arsen im Reis, ähnlich wie bei einem Reiskocher. Eine indische Freundin hat mir dann eines Tages vorgemacht, wie es besser geht. Erst den Reis mit viel strömendem Wasser gründlich waschen, so lange, bis das Wasser klar bleibt. Dann den Reis in einem großen Topf mit ein paar Litern Wasser kochen lassen, wie Nudeln. Sobald der Reis fertig gekocht ist, mit einem Sieb herausholen. Mit dem vielen Wasser lässt sich grob die Hälfte des Arsens aus dem Reis herausspülen. Nudeln sind insgesamt empfehlenswerter als Reis. Nudeln schneiden auch blutzuckertechnisch deutlich vorteilhafter ab als Reis und Kartoffeln. Nudeln setzen sich aus einem speziellen Eiweißnetz, Achtung, Gluten, zusammen, das die Kohlenhydrate umschließt, was wiederum für eine verlangsamte Verdauung sorgt. Besonders empfehlenswert sind Vollkornnudeln, mit denen ich mich allerdings trotz größter Offenheit meinerseits nie so richtig habe anfreunden können. Obwohl die Hälfte Vollkorn, die Hälfte weiße Nudeln. Schmeckt prima.